Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser. Herzlich willkommen zu Datum Kosmos. Mein Name ist Franziska Tschinderle und ich darf Sie auch in diesem Monat durch den Podcast und durch die neue Ausgabe führen. Für gewöhnlich nehmen wir diesen Podcast ja in unserer Redaktion auf und dann kommt einmal im Monat, meistens am Montag, Peter Kollreider bei uns vorbei und legt Schaumstoffbölsterchen auf den Besprechungstisch und baut seine Mikrofone auf. Peter betreibt Hörwinkel, das ist eine Firma für Podcast-Produktionen, die sich auf das Erzählen mittels Klängen spezialisiert hat. In Corona-Zeiten ist natürlich alles anders und Peter sitzt genauso wie wir alle im Homeoffice. Und anstatt im Mikrofone sprechen wir in unsere Smartphones und winken uns über die Webcam zu. Eines bleibt aber gleich, wir weisen unsere Hörer an dieser Stelle ja immer darauf hin, dass man im Hintergrund möglicherweise rascheln oder stimmen und nicht zuletzt den Bürodrucker hört. Und diesmal sind es andere Geräusche, diesmal sind es, je nachdem, wer gerade am Wort ist, Kinderstimmen oder Geklapper aus der Küche, WG-Mitbewohner, Haustiere oder wie in meinem Fall die Maler, die gerade unsere Fenster streichen und dabei gelegentlich Rave-Hits aus den 90er Jahren hören. Früher hätte mich das wahrscheinlich gestört, jetzt muss ich sagen, ist das eine willkommene Ablenkung von den eigenen vier Wänden, weil den ganzen Tag zu Hause sitzen ist unglaublich öde. Wir sind in Woche 4 seit dem Lockdown und es sind außergewöhnliche Zeiten für diesen Podcast, für den Journalismus und auch für unsere Umwelt. Für die bedeutet Corona vor allem eines, nämlich eine Verschnaufpause. Wer dieser Tag in den Himmel blickt, der sieht und hört keine Flugzeuge weit und breit. Die Luftverschmutzung geht zurück und in China sind die CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 25% gesunken. Darüber wollen wir mit Benedikt Narodoslawski sprechen. Er ist Journalist beim Falter und beschäftigt sich seit Jahren mit Umweltthemen und der Klimakrise. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Inside Fridays for Future. Es ist ein Porträt einer globalen Bewegung, die von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg losgetreten wurde und der sich auch in Österreich hunderte Schülerinnen und Schüler angeschlossen haben. FM4 hat sein Buch als eine Mischung aus Sachbuch und XXL-Reportage beschrieben, weil Benedikt hat einerseits sehr viele junge Menschen begleitet und andererseits erklärt er uns Phänomene, er erklärt uns, wie das Plastik in die Weltmeere und das CO2 in die Atmosphäre kommt und was Industrie, Politik und nicht zuletzt wir alle damit zu tun haben. Lieber Benedikt, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo. Danke für die Einladung.
Wir sehen uns über eine Webcam-Kamera und sprechen heute über dein Buch, das du veröffentlicht hast, über die Fridays for Future-Bewegung. Und das Buch ist eigentlich völlig mit der Corona-Krise zusammengecrashed oder zumindest der Release des Buches. Der musste deswegen auch abgesagt werden. Deswegen auch meine erste etwas persönlichere Frage. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war, gerade in dieser Krise ein Buch zu veröffentlichen? Und ist es derzeit als Autor hilfreich oder weniger hilfreich, wenn man zu Hause sitzt oder alle zu Hause sitzen? Kann man ein Buch vom Homeoffice überhaupt bewerben?
Ja, also die ganze Geschichte war the worst case, würde ich sagen. Also die Buchpräsentation ist abgesagt worden, sehr kurzfristig. Die Podiumsdiskussion, die geplant war, ist abgesagt worden. Und die ganzen Medien interessieren sich natürlich jetzt genau Nüsse für die Fridays for Future Bewegung, weil Corona einfach alles überschattet. Also die Medien interessieren sich auch nicht für die Asylkrise oder für welche Krise immer. Corona ist einfach so ein dominantes Thema, wie wir es wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gehabt haben. Und wir leben alle in besonderen Zeiten. Wenn man ein Buch herausgibt und sehr lang dafür arbeitet, ist es natürlich deswegen auch besonders scheiße, weil wir haben sogar Leute gefragt, die im Vorfeld schon am Buch interessiert waren, ob das Buch schon erschienen ist. Und die haben es nicht einmal mitgekriegt. Also es ist sehr bitter und es ist auch sehr schwierig, jetzt ein Buch zu bewerben, weil die Verlage, so geht zumindest davon aus, dass man das generalisieren kann, auf Notbetrieb fahren. Die haben die gleichen Einschränkungen wie alle anderen Unternehmen auch. Und die Öffentlichkeit natürlich jetzt genau ein Thema im Kopf hat. Und das ist nicht die Fridays for Future-Bewegung und sonst da kein anderes Thema. Das bei mir ist das noch einmal ein bisschen erschwerend dazukommen. Also wir haben uns ja sehr lange überlegt, wann wir das präsentieren. Und da sind wir auf die gute Idee gekommen, das Mitte März zu machen. Weil damals eben vor einem Jahr die Fridays for Future Bewegung zum politischen Faktor geworden ist. Und das war genau die Woche, wo Corona eingeschlagen hat. Also rückblickend war das so ein bisschen ein Selbstmordkommando, was man natürlich im Vorhinein nie wissen kann. Und es ist wahrscheinlich, ich habe mit meinem Buchhändler, der ums Eck eine Buchhandlung hat, gesprochen. Der liefert nämlich jetzt mit einem Radl Bücher aus. Und der ist zufällig einmal am Briefkasten gestanden, wie ich rausgegangen bin, mir die Füße zu vertreten, was ja erlaubt ist. Und der hat gesagt, für ihn läuft das Geschäft eigentlich gut, weil, glaube ich, die Leute viel zum Lesen kommen. Aber ich glaube, die lesen dann halt die Bücher, die sie immer schon lesen wollten und nicht die Neuerscheinungen, die jetzt rauskommen. Und die Geschichte ist halt, wenn man Neuerscheinungen lesen will, so spannend mein Buch sein mag oder auch nicht sein mag, aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute sich jetzt bei Neuerscheinungen eher Richtung dem C-Wort orientieren werden und alles, was damit zusammenhängt. Ja.
Ja, du hast es gerade gesagt, es interessieren sich alle für das C-Wort, aber es wird definitiv auch mal eine Zeit kommen, wo man nicht immer nur über Corona spricht. Wir machen heute in dem Podcast zur Mix. Wir reden einerseits darüber, was in deinem Buch steht, und natürlich bringen wir es auch mit der Corona-Krise in Verbindung. Es heißt ja, dass Corona das Beste ist, was der Umwelt gerade passieren konnte. Und mich würde interessieren, was du darüber sagst oder darüber denkst. Hat dieser Lockdown von ganzen Staaten, also das auch das Herunterfahren teilweise der Industrie, das Nichtfliegen, die geschlossenen Grenzen, hat es überhaupt einen Einfluss auf das Klima?
Also es hat einen messbaren Einfluss auf das Klima, weil natürlich die CO2-Reduktionen zurückgehen und auch die anderen Treibhausgase zurückgehen. Das kann man messen und das ist in China offensichtlich so passiert. Ich glaube, da ist es in der Zeit, wo dieser Shutdown war, in kürzester Zeit um ein Viertel zurückgegangen. Das steht auch in der sehr guten Analyse im Datum von der Katharina Kropshofer und der Clara Porak. Es ist so, dass die Frage wird sein, was das jetzt in Zukunft bedeutet. Das kann man natürlich nicht vorhersehen. Was aber sicher so ist, ist, dass das Ganze ein Einschnitt sein kann. Und wir, also die Wirtschaft, das ist ja sehr absehbar, liegt jetzt da nieder oder ist gerade im Sinkflug. Und die Frage wird sein, wie baut man die Wirtschaft wieder auf? Und da gibt es jetzt sehr viele gescheite Menschen, die sagen, man könnte das jetzt wirklich nutzen, um einen grünen Aufbau zu starten. Also mehr oder weniger, wenn das Haus niederbrannt ist und du baust ein neues Haus auf, dann überlegst du eben, wie das neue Haus ausschauen sollte. Und das sollte wahrscheinlich nicht so ausschauen wie das alte Haus, weil das alte Haus immer irgendwie alt ist. Das Gebot der Stunde ist natürlich dann, in grüne Technologie zu investieren oder sie grundsätzlich zu überlegen, wie man Wirtschaft, was für ein Wirtschaftssystem wir brauchen. Schlecht wäre es, wenn man zum Business as usual zurückgeht. Das heißt, da wird man dann echt eine Chance verpassen. Und so schlimm diese Corona-Krise ist, so muss man schon sehen, dass diese Klimakrise halt übergeordnet noch einmal eine sehr viel größere, umfassendere Krise ist, die natürlich länger dauert, aber die massiv unsere Lebensbedingungen verschlechtern wird. Und die unserer Kinder und Kindeskinder. Und deswegen ist es so wichtig, also um das mit einem Bild zu beschreiben, wir haben jetzt irgendwie, wenn man so den, wir haben einen See oder ein Meer und wir sind da dieser Fisch und auf einmal kommt der Hai, das ist Corona, das heißt, wir haben eine aktuelle Bedrohung, aber der Klimawandel sorgt halt dafür, dass dass das Meer austrocknet. Das heißt, wir haben da nichts mehr zu schwimmen und werden sterben. Wir haben sozusagen eine schnelle Bedrohung, auf die wir reagieren müssen, und wir haben so diese große, übergeordnete Bedrohung, auf die wir ebenfalls reagieren müssen. Und wir können jetzt unseren Fluchtreflex vielleicht schon dazu verwenden, wenn wir schon irgendwo in Sicherheit sind, dass wir uns überlegen, wechseln wir irgendwie das Meer oder keine Ahnung, wie schaffen wir das, dass das Meer eben nicht austrocknet. Und das steht auch in einer sehr guten Datumanalyse, die ich echt super gefunden habe. Diese Krise ist immer auch eine Chance, und vielleicht ist es könnte wirklich das Beste sein, was dem Klima passiert ist. Wir sehen, dass die Auswirkungen halt jetzt für die aktuelle Geschichte schon da sind. Das heißt, Österreich hat sich ja 2020 Ziele gegeben, oder die ganze EU hat sich die Klimaziele für 2020 gegeben, und es war nicht ganz sicher, ob Österreich da, ob sie das für Österreich ausgeht. Nach derzeitigem Stand schaut es so aus, dass wir die österreichischen 2020 Ziele erreichen, weil eben diese Corona-Krise da ist, weil es eben diesen Shutdown gibt, weil keine Flieger mehr fliegen, weil die Fabriken nicht mehr produzieren, weil die Leute weniger mit dem Auto fahren und so weiter und so weiter. Aber wir sollten uns nicht darauf ausruhen. Das ist sozusagen dann ein Einmaleffekt, und wir sollten uns dann was Gescheiteres überlegen. Aber wie gesagt, diese Krise hat massive Auswirkungen auch auf die Umwelt. Und man sieht es ja an anderen Geschichten auch. Man hört wieder die Vögel in den Straßen, in der Stadt, weil keine Autos mehr fahren. Die Luft wird sauberer, die ist messbar. Also das ist messbar. In verdrecktesten Städten können die Leute auf einmal wieder atmen. Das heißt, diese Krise ist natürlich ein starkes Zeichen für das sogenannte Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, wo der Mensch einfach die Natur massiv beeinflusst und unglaublich dominiert. Und wenn der Mensch jetzt einmal in seinem Haus eingesperrt ist, merkt man, wie schnell das wieder geht, dass eigentlich die Folgen des Menschen, die ja nicht immer nur positiv sind, wie schnell das auch wieder zur Normalität, zur natürlichen Normalität zurückkehrt. Also ja.
Jetzt ist besonders spannend bei der Krise auch zu beobachten, wie schnell wir als Menschen bereit sind, massive Einschnitte zu akzeptieren, Masken zu tragen, gewisse Familienmitglieder oder überhaupt Menschen zu treffen, nicht mehr Ostern zu feiern, also ganz grundlegende Dinge, die für uns davor normal sind. Und diese Einschnitte versucht ja die Klimabewegung seit Jahren heranzutragen an uns, also weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen. Warum sind wir bei so einer Krise wie bei Corona für solche Einschnitte, massiven Einschnitte bereit, und warum nicht bei einer noch viel größeren uns bedrohenden Krise wie dem Klimawandel?
Also um bei dem Bild anzuknüpfen, wenn ich den Hai sehe, weiß ich, dann gibt es irgendwelche Instinkte, die immer sagen, weg. Und wenn das Meer jedes Jahr um einen Millimeter niedriger wird, merke ich das nicht schnell. Das ist, um es mit einem anderen Bild zu sagen, wenn man einen Frosch in einen Kochtopf schmeißt und der ist heiß, dann wird er sofort aushupfen. Wenn man den Frosch im Kochtopf hat und langsam die Temperatur erhöht, dann bleibt der Frosch drinnen, bis er durch ist und gar ist und tot ist. Das heißt, wir haben diese zeitliche Dimension, ist eben das Schwierige. Also für mich war eins ganz, ganz augenöffnet oder so ein interessanter Moment. Es gibt diese Lagerhalle im Vorort von Paris. Den Ort, der heißt Rungis, oder man schreibt Rungis. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Aber es gibt diesen französischen Vorort, wo es so eine Gemüsehalle gibt. Und das ist, wird jetzt in Zeiten der Corona-Krise verwendet, diese Kühlhalle, um die Corona-Toten zu kühlen, weil es so viele sind, dass die Bestattungsunternehmen das eben nicht mehr aufnehmen können. Und mir ist der Ort ist für mich so ein wichtiger Ort, weil 2003 hat es diese Hitzetotenwelle gegeben. Also es hat eine Hitzewelle gegeben mit einem Haufen Hitzetoten. Man geht davon aus, dass es 70.000 in ganz Europa waren. Und Paris war einer der Hotspots. Und da damals, 2003, war es eben so, dass sie diese Kühlhalle hergenommen haben, um die vielen Hitzetoten zu kühlen. Und das Interessante ist eben, dass in der Klimakrise hat eigentlich Frankreich wenig reagiert. Und bei Corona sperren sie alles zu und es gibt Ausgangsbeschränkungen noch und nöcher, wie bei uns auch. Ja? Also es hat sozusagen zweimal einen sehr ähnlichen Fall gegeben, dass so viele Leute draufgegangen sind, dass die Bestattungsunternehmer nicht mehr mitkönnen und die Massen eben die Leichen kühlen mussten. In einem Fall passiert was Großes und im anderen Fall passiert eigentlich sehr wenig. Das heißt, es geht, die Mediziner sehen die Klimakrise als eine der größten Bedrohungen überhaupt, weil einfach nur durch die Hitzetoten werden Hunderttausende jedes Jahr draufgehen. Also es ist eine massive gesundheitliche Bedrohung. Das Problem daran ist aber, dass man die Corona-Krise sehr konkret nachweisen kann. Das heißt, man fährt mit einem Stabel in die Nase oder in den Rachen und weiß dann, der hat Corona, der ist Corona infiziert und ist dran gestorben. Bei den Hitzetoten tut man sie wesentlich schwerer, weil die einfach an einem Herz-Kreislauf-Versagen sterben und da gibt es kein Pathogen oder keinen Krankheitserreger, den man nachweisen könnte. Das heißt, man kann die Klimakrise so nebulös und ist nicht. Bei jeder Hitzewelle kann man sagen, ja, das kann eine natürliche Hitzewelle gewesen sein, aber es kann auch mit dem Klimawandel zusammenhängen. Wir wissen nur, dass der Klimawandel enorme Hitzewellen verursacht und die Zahlen nach oben treibt, aber wir wissen nicht genau, welche Hitzewelle. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, dass die Klimakrise nicht so konkret ist, obwohl wir die ganzen Extremwetterereignisse haben, aber man kann eben kein einzelnes Extremwetterereignis, kein einzelnes Hochwasser oder Jahrhunderthochwasser dem Klimawandel zuschreiben. Und die Corona-Krise ist ganz, ganz konkret. Und wir sehen jetzt eben die Särge in die Militärs, die eben die Särge aus Bergamo rausfahren und wo auch immer. Aber man hat sofort den Konnex Corona und bei der Klimakrise sagt man einfach, okay, war Unwetter schlimm, aber man diskutiert nicht weiter über das Klima. Es ist halt lauter singuläre Momente. Dann fährt halt El Niño irgendwie durch die Karibik und nimmt einen Haufen Leid mit. Dann war es halt der El Niño und dann war es halt nicht die Klimakrise. Also das sind so, glaube ich, zwei ganz entscheidende Faktoren. Einerseits eben diese zeitliche Dimension und andererseits, dass man die konkreten Ereignisse nicht so wie bei der Corona-Krise eben so mitteilen kann. Ja, und das, was vielleicht noch als Drittes dazu kommt, man kann als Land, die Klimakrise ist halt enorm schwierig, weil wenn Österreich sich jetzt massiv verbessert im Klimaschutz, kann es trotzdem sein, dass das Klima sich verschlechtert, wenn die Amerikaner, Chinesen oder wer immer nichts tun. Und so kann halt jedes Land sich aufs Nächste ausreden. Das heißt, jeder sagt, fangt ihr mal an und keiner fängt an. Und deswegen gehen wir dann irgendwann alle drauf und irgendwann ist der See leer oder das Meer geschrumpft oder ausgetrocknet. Bei der Corona-Krise kann es zumindest so machen, dass ich die Grenzen zumachen kann und mein eigenes Land sichern. Das heißt, ich kann die Leute in Quarantäne stecken und ich habe die Fallzahlen in Österreich und die Fallzahlen sinken und dann schaut alles gut aus und dann ist nationale Politik entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer Krise. Bei der Klimakrise ist es einfach schwieriger, weil ja, nationales Vorgehen nutzt natürlich immer, aber nicht nur dem Nationalstaat, sondern es nutzt halt allen, wenn man Klimaschutzpolitik betreibt.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, du hast ja für dein Buch die Köpfe der Bewegung über Monate lang begleitet und auch porträtiert. Du bist mit denen wahrscheinlich jetzt noch in Kontakt. Wie sehen die denn momentan die Situation? Also Freitag protestieren ist nicht drin und du hast jetzt erklärt auch, dass es furchtbar schwierig ist, jetzt diese Bilder gerade an die Öffentlichkeit zu bekommen in Zeiten von Corona. Wie gehen die denn jetzt mit dieser Frage um? Beschäftigen die sich genau mit den gleichen Fragen wie wir?
Ja, also die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Bewegung gehabt. Die erste massive Auswirkung ist eben, dass der gewohnte Protest, dieser Straßenprotest, der sich groß gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, einfach zu sagen, in Massen aufzutreten und dort die Politik unter Druck zu bringen, der funktioniert jetzt nicht mehr, weil es einfach erstens gesetzlich verboten ist und sie haben schon im Vorfeld, also freiwillig, die Demonstrationen abgesagt. Auch mit dieser Begründung, dass sie sagen, sie hören auf die Wissenschaftler und respektieren sozusagen evidenzbasierte Politik, also die Politik, die halt eben von die wissenschaftlich fundiert ist. Und sie können jetzt nicht einerseits die Experten bei der Klimakrise zitieren und andererseits die Gesundheitsexperten ignorieren. Und ich finde das auch eigentlich sehr... passt das gut zusammen. Sie versuchen jetzt den Protest ins Digitale zu verlagern. Es ist wahrscheinlich kaum aufgefallen, dementsprechend erfolgreich oder erfolglos ist es auch. Das heißt, die tun sie jetzt momentan natürlich extrem schwer, weil ihre stärkste Waffe weg ist. Und gleichzeitig ist natürlich das Thema nur am Rande da. Also es ist jetzt immer wieder mal, okay, es ist so trocken wie selten zuvor und die Bauern werden verlieren, aber es eigentlich interessiert das Thema jetzt halt keinen. Das Zweite, was auch interessant war, die haben schon Anfang März, die machen immer so regelmäßige Treffen, Bundestreffen, wo sie sich dann basisdemokratisch einigen, also im Konsensprinzip, jeder muss zustimmen zu einer Entscheidung. Oder, also es ist nicht ganz so, aber es ist eben sehr, sehr basisdemokratisch. Und die da war das letzte Treffen eben Ende Februar, Anfang März in Tirol. Und da hat man schon gewusst, dass das ein Risikogebiet ist. Und da sind dann ein paar Leute gar nicht mitgefahren. Das heißt, aus Angst der Corona-Krise hat dieser Prozess dann, dieser demokratische Prozess dann ja irgendwie ein bisschen ein Problem, weil die Leute einfach nicht mitkommen. Aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen, führt ein bisschen zu weit. Aber das, was definitiv ist, ist, das Thema ist weg. Das Thema wird wahrscheinlich wieder kommen, weil wir steuern trotzdem auf einen neuen Hitzesommer zu, wenn der Trend stimmt, weil die letzten 5 Jahre waren ja die heißesten Jahre seit der Messgeschichte. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass 2020 jetzt wieder sehr, sehr heiß wird und das Thema wird wieder kommen, aber unter anderen Voraussetzungen. Und wahrscheinlich müssen sich die Fridays auch irgendwann überlegen, wie sie weitermachen, weil der Protest auf der Straße wird jetzt länger nicht stattfinden können. Und da ist es dann schwierig für die Bewegung, sehe ich da schon einen sehr kritischen Zeitpunkt. Also es ist grundsätzlich schon einmal schwierig, wie das weitergeht, weil die das ja alles ehrenamtlich machen und da sehr viel Zeit reinputtern. Aber es ist auch schwierig wegen der Corona-Krise, weil natürlich jetzt eben die stärkste Waffe, nämlich der Massenprotest auf der Straße, weg ist.
Zum Schluss eine Frage, die in normalen Zeiten ich dir nie stellen würde und die eigentlich furchtbar sonderbar klingt, aber dennoch, wie kriegt man denn dieser Tage dein Buch, Benedikt, wenn man jetzt nicht bei Amazon bestellen möchte?
Ja, das ist eine schöne Frage, danke. Bitte kauft mein Buch, ihr könnt es bestellen. Nämlich, da gibt es der Falter, die Zeitschrift für die Arbeit, hat da einen eigenen, also man kann es beim Falter Verlag bestellen, aber der Falter hat alle regionalen Buchhändler zumindest für Wien rausgesucht und es gibt da eine ganz gute Überblickseite, wo regionale Buchhändler eben liefern. Und soweit ich das mitgekriegt habe, viele Buchhändler, also nicht nur für mein Buch, sondern grundsätzlich, wenn man Bücher haben will, also es ist ja eine übergeordnete Frage, die liefern auch, gerade meiner zum Beispiel, der ist ums Eck, der liefert mit dem Radl aus. Und da gibt es eben diese Überblickseite, die heißt Nuno Kalla und die haben alle Bücher, Buchhändler, glaube ich, die sie da gemeldet haben, aufgelistet.
Also ein Appell, bestellt bei euren regionalen Buchhändlern. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder in real life.
Danke dir. Ja, und bleib gesund.
Bleib ebenfalls gesund. Alles wird gut. Ciao.
Das Heft. Wir hoffen, dass die neue Ausgabe bereits bei Ihnen in der Heimquarantäne angekommen ist. Und ich darf jetzt Patricia McAllister-Käfer zu mir in den Podcast einladen, unsere Chefin vom Dienst. Hallo Patricia.
Hi Franziska.
Ich habe dich ja schon seit einigen Wochen nicht mehr gesehen und ich muss sagen, das fühlt sich sehr eigenartig und komisch an, weil wir ja in der Zwischenzeit eine 80 Seiten dicke Nummer produziert haben. Kannst du uns und den Leserinnen und Lesern nochmal erklären, warum wir nochmal eine Schildkröte auf das Cover gegeben haben?
Wir haben uns gedacht, dass die Schildkröte eigentlich in der Situation, in der wir waren, zu Redaktionsschluss so das perfekte Symbol unserer Situation auch ist. Also es ist ja so ein schuppiges, bepanzertes Tier, das sich bei Gefahr zurückziehen kann. Also einerseits so diese Vorsicht, die Schildkröte als Symbol darstellt, andererseits aber auch diese eigentlich auch Gemächlichkeit oder Gemütlichkeit und Ruhe, die das Tier auch ausstrahlt, die ja wahnsinnig viel überdauern kann, hat eine sehr hohe Lebenserwartung. Und der Rückzug ist, wenn er passiert, ja dann doch auch nur immer nur vorübergehend. Also das hat für uns... Das war für uns in dem Moment eigentlich auch das perfekte Symbol für diese Situation.
Diesmal war bei der Produktion dieses Heftes alles anders. Wie haben wir das hingekriegt, aus der Ferne ein gemeinsames Heft zu produzieren, Patricia?
Genau, generell ist es ja, oder das ist ja eh bei jeder Produktion so, dass wir eigentlich eine Produktionszeit, jetzt inklusive Druck und Vertrieb, von ungefähr 10 Tagen haben. Das heißt, wir müssen zum Redaktionsschluss eigentlich immer schon recht stark antizipieren, was wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir herauskommen, dann aktuell sein, was wir dann, also sind wir dann mit den Themen, die wir bringen, auch nicht zu spät. In Situationen, wo natürlich die Nachrichtendynamik noch einmal eine ganz andere ist, ist das eine besondere Herausforderung. Das heißt, wir mussten da halt auch noch einmal besonders natürlich darauf Acht geben, was ist möglichst dann auch noch aktuell, wenn wir erscheinen. Darüber hinaus war es so, dass wir ja eigentlich ein Heft schon geplant hatten, pre-Corona, also vor dem Freitag, dem 13. Und dann, als klar wurde, okay, wir gehen jetzt alle in Quarantäne, mussten wir eigentlich ein neues Programm auch aufstellen oder das Heft in großen Teilen noch einmal umplanen. Und das noch dazu nicht in der Redaktion, alle gemeinsam, wo wir gewohnt sind, die Köpfe zusammenzustecken über unserem Redaktionstisch und gemeinsam zu überlegen, wie tun wir jetzt weiter, sondern jeder in Homeoffice zu Hause für sich alleine, beziehungsweise dann natürlich schon auch immer wieder gemeinsam über Videokonferenzen oder Telefonate. Aber das ist natürlich unverhältnismäßig schwieriger, dann noch dazu, da so großräumig noch einmal umzuplanen, als wenn man einfach gemütlich in der Redaktion sitzen kann, gemeinsam.
Und für alle, die das Heft noch nicht bekommen haben, was ist in diesem Monat drinnen?
Naja, wir haben einerseits eben, wo es schon in erster Linie um Corona geht, ist natürlich der Schwerpunkt mit den drei Geschichten. Einerseits einem Rundruf eigentlich so aus österreichischen oder bei Stimmen der österreichischen Öffentlichkeit, die irgendwie auch so ein bisschen erzählen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Ein Essay von mir so zum größeren Thema auch, wie gehen wir damit um, dass wir ja eigentlich ständig versuchen, uns Welt anzuverwandeln oder Welt für uns erreichbar zu machen, gleichzeitig dadurch aber ja nicht wirklich befriedigt werden oder befriedigt sind. Das versuche ich ein bisschen in einem Essay herauszuarbeiten. Dann noch eine Analyse von Katharina Grobshofer und Clara Borak zum Thema, was bedeutet der Corona auch für den Klimawandel. Und dann, das spielt jetzt stark darauf an, was du gerade erwähnt hast, eben auch Rückzug oder Öffnung im gesellschaftlichen Sinn, ein Essay von Emran Feroz, ein Österreicher afghanischer Herkunft oder afghanischer Abstammung, der in Innsbruck aufgewachsen ist und uns einen Essay eben geschrieben hat zu dem Thema, wie kann es eigentlich sein, dass er ja jetzt
seit sein Leben lang schon hier ist und österreichischer Staatsbürger ist und dennoch eigentlich immer wieder konfrontiert ist mit der Frage, woher kommst du eigentlich und wie bist du hierher gelangt? Warum ist es nicht möglich, dass er einfach als Österreicher auch anerkannt ist? Ja? Darüber hinaus haben wir zwei Politikerporträts, nämlich einerseits von Johannes Hahn, vom österreichischen EU-Kommissar, und andererseits von Marion Maréchal, die so die, als die Hoffnung der französischen Rechten oder Rechtsextremen gilt, die im Moment politisch nicht aktiv ist, sondern eine Universität gegründet hat und aber möglicherweise vor einem Comeback steht. Dann noch eine Reportage aus der Westsahara und ein historisches Porträt vom letzten Henker der K&K-Monarchie.
Gesellschaft im Spiegel.
Mit unserem nächsten Gast blicken wir nach Paris bzw. nach Lyon. Unser Autor Timo Schober hat Marion Maréchal porträtiert, das junge und weibliche Gesicht der französischen Rechten. Mit 22 Jahren zog sie als jüngste Abgeordnete in der Geschichte Frankreichs ins Parlament ein. Ihr Großvater ist der berüchtigte Jean-Marie Le Pen. Er ist ein Holocaust-Leugner und Gründer des Front National, einer rechtsextremen Partei. Mittlerweile hat seine Tochter Marine Le Pen die Partei übernommen und mittlerweile auch umbenannt. Man kennt die Frau in Österreich vielleicht daher, weil sie mit HC Strache gemeinsam Wahlkampf gemacht und der EU den Kampf angesagt hat. Timo, herzlich willkommen im Podcast. Du warst auf Auslandssemester in Frankreich. Wie kam es, dass du dich ausgerechnet mit der Nichte von Le Pen beschäftigt hast?
Ja, genau. Also ich habe jetzt mein Auslandssemester im Wintersemester an der Catch Business School in Bordeaux absolviert. Das ist, wie der Name das schon sagt, eine École de Commerce, also sprich eine Wirtschaftsuni. Ich habe generell ein Interesse für französische Politik und für die Kultur. Das war auch einer der Gründe, warum ich mein Auslandssemester dann dort gemacht habe. Und wenn man das hat, kommt man ganz einfach am Front National, aber auch an Marion Maréchal eigentlich nicht vorbei. In ihrer aktiven Zeit war sie sowieso sehr prominent in den Medien vertreten, aber auch nach ihrem Rücktritt. Also sie ist ja 2017, nachdem ihre Tante Marine Le Pen die Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten verloren hat, aus der aktiven Politik zurückgetreten. Da war es dann zunächst kurz medial ruhiger um sie, aber das hat sich auch wieder schnell geändert und sie ist nach wie vor, sobald sie Äußerungen tätigt oder öffentliche Auftritte absolviert, recht groß, sowohl in Radio, Fernsehen, aber auch in normalen Printmedien vertreten.
Du hast es bereits angesprochen, Maréchal ist auch deswegen ein so spannendes Phänomen, weil sie ja streng genommen gerade keine Politikerin ist, sondern Hochschuldirektorin. Ihre Privatuniversität zählt 160 Studenten und der Ort gilt, wie du schreibst, als Kaderschmiede für die französische Rechte. Du warst dort und hast sie auch persönlich getroffen. Was hast du für einen Eindruck von diesem Ort bekommen?
Ja genau, also zunächst muss man vielleicht dazu sagen, von diesen 160 Studenten sind 80 wirklich Vollzeitstudenten, die ein oder zweijähriges Masterprogramm absolvieren und die anderen 80 sind in der sogenannten Formation Continue, das heißt, das ist einfach so ein Weiterbildungsprogramm, das an den Wochenenden stattfindet. Ganz generell ist es so, dass Marion Maréchal sich zwar immer sehr offen und locker gibt, allerdings mit ihr in Kontakt zu treten bzw. als Journalist die Uni zu besuchen, gestaltet sich dann doch recht schwierig. Ich habe die erste Anfrage im November geschickt, habe dann oft keine Antwort erhalten. Schlussendlich nach mehrmaliger Rückfrage hat sie mich dann kontaktiert im Jänner und wir waren dann circa eine Woche lose im Mailkontakt und nachdem ich ihr geschildert hat, warum ich mit ihr sprechen will und dass mich vor allem die Uni, aber auch sie selber interessiert, hat sie dann einem Gespräch zugesagt. Und die Uni an sich ist wirklich von außen recht unspektakulär. Das ist in einem alten Industrieviertel. Wenn man dort spazieren geht, rechnet man mit vielem, aber nicht mit einer Uni. Und sie ist auch wirklich sehr klein. Also wenn nicht das Logo an der Tür hängen würde, würde man sie überhaupt nicht erkennen. Und drinnen ist es auch eigentlich recht unscheinbar, ganz einfach, weil die Lokalitäten extrem klein sind und man fällt dort sofort auf, wenn man nicht dorthin gehört. Wie gesagt, sie gibt sich dann im persönlichen Gespräch eigentlich recht locker und spricht auch sehr ruhig. Allerdings, wenn man etwas mehr herausfinden will, ist es dann schon schwieriger. Ich war einige Stunden vor unserem Termin dort und habe dann probiert, mit Studenten zu sprechen. und bin dann nach kurzer Zeit freundlich, aber bestimmt von einer Mitarbeiterin darauf verwiesen worden, dass ich jetzt keinen, dass mein Termin mit Marion Maréchal nicht jetzt stattfindet, sondern erst ein paar Stunden später, und habe dann den Ort verlassen und bin dann wieder zurückgekommen.
Maréchal umgibt sich mit Menschen wie Steve Bannon, also den Ex-Breitbart-Chef. Sie spricht auf Konferenzen, wo auch Donald Trump auftritt, und sie vernetzt sich mit der Lega in Italien, also der Partei von Matteo Salvini. Erklär uns doch mal, mit welchen Themen Maréchal in Frankreich punktet und mit welchen Slogans sie Politik macht.
Ganz generell ist es so, dass die extreme Rechte, wie auch in vielen anderen europäischen Staaten, zwei Leitthemen hat. Das ist zum einen das Ausländerthema und Migration, und zum anderen ist das die Angst vor Überfremdung, speziell durch den Islam. Und da gibt es natürlich gerade in Frankreich einen besonderen Nährboden, allein schon aufgrund der kolonialen Vergangenheit und ganz einfach dem vergleichsweise großen Anteil in der Bevölkerung von Personen mit Migrationshintergrund. Und Marion Maréchal ist in diesem Punkt auch noch extrem als ihre Tante, weil sie explizit von der Überfremdung spricht, also damit auch einen Code verwendet, den auch die Identitären verwenden. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass die Islamdebatte in Frankreich noch einmal anders abgelaufen ist und noch immer im Gange ist, ganz einfach, weil Frankreich betroffen war von den Anschlägen, sei es jetzt bei Charlie Hebdo oder dann auf das Bataclan. Und das Ganze schwelt immer noch, weil es nach wie vor immer wieder kleine islamistisch motivierte Taten gibt. Aber mittlerweile ist das Klima schon so, dass es auch Gegenattentate gibt. Also es hat zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wie ich noch dort war in Frankreich Ende Oktober in Bayonne eine Messerattacke von einem 80-Jährigen gegeben auf Personen, die eine Moschee besuchen wollten, mit der Begründung, dass er den Brand des Notre Dame rächen wollte. Also das Thema ist nach wie vor in Frankreich sehr präsent und schwelt immer so und bricht immer wieder an die Oberfläche. Und was auch noch sehr wichtig ist, dass der Front National, im Speziellen Marion Maréchal selbst, gegen Eliten sich ausspricht, um das jetzt einmal höflich zu formulieren, dabei selbst aber ein Teil der Elite ist. Dabei kommt ja ganz einfach zugute, dass es auch ähnlich wie in anderen europäischen Ländern eine enorme Enttäuschung der etablierten Personen in der Politik gibt und die sich dann widerschlägt in Proteststimmen für den Front National.
Somit sind wir wieder am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an meine Gäste. Auch das nächste Datum werden wir aus dem Homeoffice produzieren müssen. Es erscheint am 30. April. Und ob wir den kommenden Podcast im Büro, also gemeinsam mit Peter, aufnehmen werden oder wieder getrennt voneinander, das wird sich zeigen. Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Spaß mit der Lektüre. Kommen Sie gut durch das Wochenende und auch diese Zeit. Und empfehlen Sie uns vielleicht doch gerade jetzt weiter, indem Sie zum Beispiel Freunden oder Bekannten ein Geschenksabo nach Hause schicken. Wir freuen uns über jeden neuen Leser und über jede neue Leserin. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.